Ich schreibe selber Belletristik und Romane und ich finde, Harald, dieses Buch ist wie ein Sommernachtstraum, weil er hat so viele Bilder von Rosen, die an Kirchenmauern blühen, von Italien in den 90ern, in den 80ern und von großen Filmstars, von einer Welt, die es nicht mehr gibt. Und es ist irgendwie so ein bisschen ein persönliches Traumbuch für mich geworden. Also, dass man irgendwie in einer lauen Sommernacht liest und man entwickelt Fantasien und man glaubt plötzlich, dass man in einer ganz anderen Welt lebt, in einer viel bunteren, schöneren, die du erschaffen hast. Und das hast du ja schon gemacht, seitdem du ein Kind bist, nicht wahr?
Das habe ich schon gemacht, seit ich ein Kind bin. Erstmal herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin also ein Mensch, wenn ich in den Raum komme, ich bin super sensibel, ich scanne immer so, ich sehe alles und dann sage ich hier die Flasche stehen. Dann dachte ich, ist das Wodka? Sag mal,
Wodka
hingestellt, ja, aber ist keiner. Ich habe vor kurzem ein Reel gesehen auf Instagram, das war so lustig und da hat einer gesagt, weil so Italien sagen, warum ich immer nach Italien gehe, warum ich Italien so schön finde. Und dann hat man die Kunst gesehen und dann liefen immer sexy Männer und Polizisten durch das Bild. Also deshalb ging ich nach Italien. Ja, also lass uns damit anfangen, dass ich irgendwie, meine letzte Biografie ist nun 14 Jahre her.
Und du hast 4, richtig?
Nee. Doch. Eigentlich schon. Aber die wirklich, also das erste war so ein bisschen eine märchenhafte, die man jetzt wirklich als Biografie bezeichnen könnte. Die anderen waren so ein bisschen drumherum geschlichen, ja. Und ein bisschen romantisch erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn natürlich so 14 Jahre fehlen, das ist nicht gut. Nicht gut. Und die Leute lesen das immer. Und es kommt noch was dazu. Also es verändert sich jetzt die Kindheit nicht und die Vergangenheit nicht, aber man entwickelt sich weiter und man nimmt sie anders wahr. Sie nehmen vielleicht nicht mehr diesen Raum ein oder man betrachtet sie hoffentlich anders. Denn vor kurzem sagte mir auch eine Frau zu mir, die war ganz deprimiert, da sagt sie, ja, ich habe es auch so schwer, ich hatte wie sie auch so eine schwere Kindheit, sage ich, aber wir hatten eine schwere Kindheit, wir haben sie nicht mehr. Und solange, wir müssen uns verabschieden, solange wir immer sagen, wir hatten und dranbleiben, halten wir sie am Leben. Und dann habe ich mir gedacht, braucht jetzt wirklich nochmal eine neue Biografie? Ich bin ja dann so, ich denke dann wirklich auch nach. Also, ich weiß nicht, ob das alle Freundinnen machen, aber ich mache das dann. Und denke, braucht es jetzt wirklich nochmal eine Biografie oder braucht es eine? Für dich braucht es überhaupt nochmal eine Biografie von einem Prominenten? Braucht es überhaupt noch Biografien von Prominenten? Und da habe ich gedacht, sicherlich keine, um sich so selbst zu beweihräuchern, aber da ich mit 6 Jahren ja beschlossen habe, kommt ja nachher dezidierter dazu, die Welt schöner zu machen, alle Frauen zu Prinzessinnen zu machen und ganz vielen Frauen in diesem Leben Mut gemacht habe, glaube ich, dass wir dieses Buch brauchen, weil es mehr ein Mutmacher und Ratgeber ist als eigentlich eine Biografie. Und sie fängt mit einem Märchen an und sie endet mit einem Märchen, denn der Himmel hört nie auf zu sein. Und das ist das Schöne und wir brauchen auch keine Horror-Szenarien, die haben wir schon zu Hause und die haben wir, wenn wir auf die Straße gehen. Und deshalb möchte ich jetzt sagen, es ist zwar eine Autobiografie, aber eigentlich ein Mutmacher. So.
Du schreibst dich selbst als sehr verträumtes Kind. Du bist in Süddeutschland aufgewachsen, in Baden-Württemberg, in einem kleinen Ort und hast sehr viele Tiere um dich gehabt, die auch irgendwie eine magische Funktion hatten in diesem Buch. Und du hast vor allem deine Großmutter sehr verehrt und du hattest, vielleicht doch einmal darauf einzugehen, du hattest eine sehr schwere Kindheit, weil du im Grunde den Terror deiner Eltern aushalten musstest.
Also ich hatte so ein großes Problem, weil ich gesagt habe, eigentlich möchte ich die Menschen nicht langweilen, immer wieder von dieser Kindheit anfangen. Und ich habe sie auch recht knapp gehalten, aber man hat mir gesagt, wir müssen die reinbringen, das war auch wichtig, weil die natürlich das Fundament für alles ist. Und ich mache es deshalb auch wirklich kurz, ich habe es auch in der Biografie kurz gemacht. Die Ehe meiner Eltern war zerrüttet, solange ich denken kann, mein Vater gewalttätig. Und ich kann mich keine Sekunde erinnern, solange ich versuche, mich zu erinnern, dass ich nicht Angst hatte als Kind, dass die Mutter tot ist, wenn ich in den Raum komme oder blutend am Boden liege. Und das ist natürlich Krieg, bis man 18 ist und deshalb war das war der desaströse Anfang. Deshalb auch desaströs bis pompös. Aber bereits mit 6 Jahren habe ich gedacht, ich glaube, ich bin irgendwie hier im falschen Film. Und zum Glück hatte ich drumherum viele Tiere, die ich lebte auf dem Land, hatte Tiere, die mir gut taten. Und ich habe von Gott etwas bekommen, da bin ich sehr dankbar, dass ich träumen kann und Visionen habe und die auch umsetze. Und dann habe ich mit 6 Jahren beschlossen, meine Mutter das Leben schöner zu machen und nicht nur ihr, sondern allen Frauen. Und ich habe beschlossen, ein schöner Wert zu kreieren. Alle Frauen werden Prinzessinnen und ich ein Modeprinz. Und ich wollte mich auch neu erfinden, weil ich wollte eigentlich nicht das Kind dieser Eltern da sein und auch nicht vor allem diesen Vater. Und habe dann geträumt, ich bin ein Prinz und mache mich auch so zurecht. Und dann habe ich, da greife ich jetzt weit schon vor, aber dann habe ich bei einer Freundin, bei einer Mutter, die also ich muss dazu noch ausführen, meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und es wird immer erzählt, sie kämen aus ärmlichen Verhältnissen. Das stimmt nicht. Also ich kam nicht aus finanziell ärmlichen Verhältnissen, ich kam aus armseligen Verhältnissen, weil ich keine Liebe bekommen habe. Und die Freundin meiner Mutter lebt in einem Schloss mit goldenen Wasserhähnen und überall Gemälde und dann die französische Musik. Und da sah ich ein Buch, das war Tutanchamun mit einem Mann mit Gold und große Lippen und dachte ich, das muss ich haben. Die großen Lippen will ich mal haben. So will ich aussehen. Also ich wollte immer wie Tutanchamun aussehen. Und ich lebte in einer patriarchalischen Gesellschaft. Man muss natürlich wissen, es gab noch den Paragraphen 175. Homosexualität war unter Strafe. Das kann man sich ja alles gar nicht mehr vorstellen. Und ich lebte in so einer patriarchalischen Gesellschaft. Männer waren Männer und man weint nicht. Und vor allem ist er nicht feminin und schminkt sich. Und ich habe mich immer so unter dem Radar gehalten. Ich habe immer, wenn man nicht auffällt, das ist ganz gut, kann man machen, was man will. Und dann plötzlich sehe ich bei dieser Freundin ein Buch. Da sitzen Männer auf ganz pompösen Stühlen, also auf Thronen und die waren geschminkt und hatten Juwelen, aber wie viele Juwelen? Und dann sagte der Freund meiner Mutter, was ist das? Und dann sagt sie, das sind Maharajas. Sag ich, was sind Maharajas? Dann sagt sie, das sind Könige und Kaiser. Wow, dachte ich, Könige und Kaiser, die sich schminken? Ja, dann dürfen sich ja Männer doch schminken, ja? Und dann bin ich zu meiner Großmutter und da habe ich gesagt, Oma, meine Großmutter war eine sehr, sehr, ja, selbstbewusste Frau, ein Freigeist, würde man wohl sagen, eine Feministin, damals gab es das Wort, glaube ich, noch nicht. Und die hat auch einen Männerberuf gemacht, war im Alter noch mit über 80 eine Punkfrisur und trug schon Hosenanzüge, das war ein Skandal damals. Weiße Kleider mit Blumen, mit über 80 Stöckelschuhe und war sehr selbstbewusst. Hat sich auch von Männern nichts gefallen lassen. Und dann sagte sie, sagt die Oma, dürfen sich Männer schminken? Und dann sagt sie, wieso willst du dich schminken? Dann sage ich, ja, aber Männer dürfen das nicht. Und dann sagte, wer sagt das? Dein Vater. Und dann sagte sie, was der sagt, kannst du vergessen, das ist so nicht relevant. Ja, und dann hat sie mir erzählt, die Geschichte des Make-ups, dass das mit Stand zu tun hat. Die alten Ägypter haben sich geschminkt. In Frankreich gehörte das, erkannte man am Make-up, wer zu Hof gehört, zu welcher Klasse man gehörte. Und hat mich dann auch geschminkt. Und als ich nach Hause kam, ich hatte ja Zeit und meine Mutter war beschäftigt, bin ich an den Strand bei der. Und die hatte so eine 34, 36, ich war ja ein Junge. Da habe ich erst meinen Hosenanzug rausgekramert von der und Perlen. Ja. Und dann habe ich den Selbstversuch, also mal Bauernmalerei gemacht, ein bisschen geschminkt. Und habe mich als Maharaja zurechtgemacht. Und das mache ich heute noch. Also, ich lebe die Kindheit heute noch. Ich hole die ganze Kindheit nach, jeden Tag.
Das stimmt. Und vor allem hast du eine besondere Verbindung zu Tutanchamun, über die wir noch etwas später eingehen. Rosen spielen in deiner Kindheit eine große Rolle und das ist, was man in der südamerikanischen Literatur magischen Realismus nennt, weil die Rosen werden fast zu Menschen, weil sie sich nicht wehren können gegen die Bagger, die kommen und diese Mauer einreißen. In Haralds Heimatort gab es eine alte Mauer, die sozusagen durch eine neue ersetzt wurde. An dieser Mauer waren wunderschöne Rosen. Und du schreibst, dass diese Rosen sich nicht wehren konnten, weil sie hatten nur ihre Stacheln. Und ihre Schönheit wurde aber kaputt gemacht und zerdrückt. Und ich finde das irgendwie ein wahnsinnig schönes Bild, auch um deine Kindheit zu zeigen, weil du so etwas Zartes und so etwas Schönes hattest und diese Zartheit in deiner Welt gar keinen Platz haben durfte. Ne? Und es hat jeder sich über die neue Mauer am Ende gefreut. Und du hast einfach nur gesehen, dass das alles, das war schrecklich, alle ergötzten sich an der neuen Mauer, aber ich hätte weinen können. Und ich fand das eine Anekdote, die, ja, die sehr berührend ist. Und deswegen spielen Rosen auch in deinem Leben eine Rolle.
Ich hatte noch eine Kindheit, bei mir gab es blühende Wiesen mit Klatschbohnen, mit Salamander, die zu sehen waren, mit Insekten, man kann sich gar nicht vorstellen. Es gab Flüsse und plötzlich kam man auf diese grandiose Idee, diese Flüsse zu kanalisieren, zuzuschütten. Das sei ja alles viel besser. Und dann hat man diese alte Kirchenmauer dann renoviert, aber nicht renoviert, sondern zerstört eigentlich und wieder neu aufgebaut auf alt, aber so wie man das heute noch, glaube ich, nicht mehr machen würde. Und da wuchsen sehr seltene alte Rosen, die gab es kaum und die haben geduftet und die waren toll. Und die hat man alle weggerissen und das tat mir als Kind furchtbar weh, weil meine Großmutter liebte Rose und sie sagte zu mir einmal, um etwas wahrzunehmen, zum Beispiel eine Rose, muss man achtsam sein. Und das sind wir heute alle nicht mehr mit dem Handy, wir sind nicht mehr achtsam, wir hören nicht mehr zu. Also um eine Rose wahrzunehmen, muss man sich komplett auf sie konzentrieren in dem Moment und nicht auf andere Sachen. Man muss sie riechen, man muss sie fühlen, man muss sie betrachten und so ist es mit allem. Und ich liebte immer diese Rosen, das war für mich ganz furchtbar, als diese Rosen da abgerissen wurden und diese Mauer. Und ich war auch oft als Kind in der Kirche, weil ich von zu Hause weg wollte, geflüchtet bin. Und dann bin ich in die Kirche und dann saß ich da und dann hat man mir erzählt, da dachte ich mir, ein paar Kronleuchter, ich war in der evangelischen Kirche, ein paar Kronleuchter wäre schön hier und man könnte bunte Fenster haben, ein paar Bilder. Und dann hat mir erzählt, da war die Zeit dieser Luther gewesen, der hätte den ganzen Prunk raus, dachte, hat er eine Macke, also das ist mit dem in Ordnung, ja. Und dann war immer vorne dieser Jesus ans Kreuz genagelt. So, und dann hat man mir erzählt, ja, der sei für unsere Sünden gestorben. Ja, jetzt fragen Sie, was für Sünden hat ein achtjähriges Kind? Ich habe mich immer total schuldig gefühlt, als ich aus der Kirche rauskam. Mir ging es nachher schlechter als vorher. Ich dachte, wieso kann man den, ich habe da mal den Pfarrer gefragt, ich sagte, wieso kann man den Jesus nicht am See Gethsemane zeigen oder mit seinen Jüngern, wieso muss man den, sag ich, man erschießt ja auch, man macht ja auch, kennt ja auch kein Foto aus von einem Verwandten, der erschossen wurde, ja. Also das hat mich immer beschäftigt, das waren so in meiner Kindheit so die Gedanken und ich war immer in meiner Welt, aber ab 6 Jahren habe ich beschlossen, ging es los, Frauen zur Prinzessin zu machen und dann war ich, es war ein Fulltime-Job. Also damals gab es keinen. Damals gab es kein Social Media, es gab keine Magazine, es gab den Quellenkatalog. Den habe ich immer angeschaut, das war wunderbar. Und da habe ich übrigens auch eine Anekdote, da steht auch, habe ich immer gedacht, wow, da wäre ich gern drin. Ja, und so 20 Jahre später war ich mit 6 Seiten drin.
Ja, ja. Wow. Ja, du hast während deiner Ausbildung gemodelt. Ne? Also du bist dann, du hast deine Ausbildung angefangen in einem Kaufhaus. Darf ich jetzt keinen Quatsch reden?
Also ich hatte eine Tante, ja, die war Schneiderin. Und mit 6 Jahren habe ich das erste Kleid für sie entworfen. Und ich wollte nicht nähen, ich wollte nur entwerfen. Und ich weiß nicht, woher ich es wusste. Ich habe ihr gesagt, ändere mal hier am Schnitt und hier. Und das war fantastisch. Ein wunderschönes Empire-Kleid. Und dann wollte ich ja Frauen schöner machen zur Prinzessin. Und irgendwann war ich dann mit der Schule fertig. Und dann sagt sie, jetzt musst du was lernen. Da dachte ich, ja, will jetzt auch noch was lernen. Was? Ja, du musst jetzt arbeiten. Da dachte ich, mein Gott, ich will ja. Und jetzt? Ja, sagt sie, ich kenne einen, der hat ein großes Kaufhaus, da gehen wir hin. So, also die Tante war eine Unternehmerin und so ein bisschen wie die Queen sah die aus, war immer so angezogen mit Hut und mit den Schuhen und sehr resolut und hatte in der Kirche vorne ihren eigenen, das war von also hatte sie ihre eigene Bank und wenn die kam grundsätzlich zu spät, wenn der Pfarrer schon auf der Kanzel war und lief dann mit den Stöckelschuhen durch und alle mussten schauen, wenn sie ankamen. Und sie hatte eine Magd, das nannte man damals so, das war sie war auch der Vormund von dieser dieser Dame. Sie war beeinträchtigt und die lebte bei ihr und die lebte bis zum Tod bei ihr. Und die lief immer hinter ihr, so ja, wie bei Hof, einen Meter hinter ihr und die Tante kam da an. So, die Tante bringt mich also da in das Kaufhaus. Ich musste auch nicht viel reden, die Tante hat das geredet. Bevor ich schauen konnte, war ich engagiert und hatte einen Lehrvertrag. Und habe dann in diesem Kaufhaus gelernt.
Genau, und du hast nebenbei gemodelt.
Und dann habe ich natürlich nicht viel Geld verdient, dann habe ich begonnen zu modeln. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Und durch das Modeln war ich plötzlich auf der Titelseite. Damals, Titelseite Zeitung war der Wahnsinn, denn es gab keine Social Media. War ich Titelseite Zeitung, also damals auch schon Drama. Ja. und habe gemodelt und da konnte ich mir ganz viele tolle Kleider kaufen und ja, das war also alles sehr, sehr schön. Und das war auch ein bisschen mein Glück, weil es ist ja so, wenn man dann homosexuell war zu dieser Zeit, das war nicht einfach. Und ich war aber auch Punk, also man konnte sich ein bisschen verstecken unter dieser Punk. Und dann, man wollte es ja auch nicht so genau wissen. Und dann hat er gesagt, gut, der ist halt anders und der ist ein bisschen feminin, der ist Punk. Und dann gemodelt, naja, der modelt ja. Also man sucht ja auch gerne Entschuldigung, das war einem ja auch lieber, als jetzt aussprechen zu müssen, der ist vielleicht schwul oder ja. So. Und so hatte ich natürlich ein sehr spannendes und aufregendes Leben, aber das war eigentlich schon ein Stück. So, jetzt habt ihr aber genug umgeschmissen.
Ich weiß, dass das ein eher schweres Thema ist, aber dieser schwulen Paragraph 175, den damals ja auch noch galt, das ist eigentlich für heutzutage für junge queere Menschen, schwule Männer, LGBTQ-Community eigentlich undenkbar, was du da auch für Repressalien oder auch für einen schweren Alltag hattest. Und ich glaube, deswegen bist du auch gerade für junge Männer und natürlich auch queere Personen und Transpersonen ein extremes Vorbild. Und deswegen, glaube ich, strahlst du für viele etwas wahnsinnig Warmes aus. Du bist das Rollenmodell. Und bist also von mir, der vierfachen Mutter bis zu meiner 10-jährigen Tochter, meine 10-jährige Tochter sieht dich auf Instagram und sagt, wer ist der? Ich will dabei sein, ich will irgendwie, also die war sofort Fan und du strahlst etwas aus, wo man haften bleibt. Und,
Dankeschön. Ja. Ich hatte heute Mittag eine Autogrammstunde und das war so touching, das war so berührend, da kamen so viele Menschen, die einen sagten, ich habe geholfen, wieder zu ihren Wurzeln zu finden, andere sagten, sie haben durch mich Mut bekommen, sich zu outen. Andere wieder, sie haben Mut bekommen, ihren Körper zu verändern, ja, in einen anderen Körper zu schlüpfen und alles solche Geschichten. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich habe sehr viele junge Menschen und auch junge Menschen, die kamen, die sagen, sie bewundern mich und dann um Rat fragen, wie ich damit klarkomme, wenn ich Zweifel habe oder Angst zu versagen. Und dann habe ich gesagt, wieso Angst zu versagen? Du brauchst keine Angst haben zu versagen. Sag ich, was passiert, wenn du das sagst? Das Schlimmste ist, du probierst es nicht. Sag ich, Ford, der Autobauer, der hat 1000 Versuche gemacht, bis er so weit war. Also alle, die was erreicht haben, die haben alle mal versagt. Ja? Ich habe immer zu meinen jungen Leuten gesagt, also mit dem Kauf, als ich noch gearbeitet habe. Ja, und danach habe ich auch noch gearbeitet. Ich habe gesagt, pass auf, wenn ihr was verkauft, guckt, dass ihr diese Woche 20 Reinfälle habt und 20 Mal nichts verkauft. Und weil wir Menschen, wenn wir einmal etwas nicht schaffen, sind wir gleich frustriert. Ja? Und dann hört man auf, sag ich, guck, dass ihr 20 Mal nichts verkauft. Wenn ihr 20 Mal nichts verkauft, haben sie 40 Mal was verkauft. Ja? Und diese Angst zu versagen, die kannte ich zum Beispiel nie. Weil ich hatte immer, und da muss ich Gott danken, ich habe diesen Traum immer eine Traumwelt gehabt, die habe ich mir mit Sex gesagt, das war meine Rettung, sonst wäre ich untergegangen. Und die habe ich heute noch und deshalb, die Gesellschaft hat mich auch als Kind, meine Mutter, ich mache es dann kurz, weil ich weiß, kam dann bei einem dieser Attacken, als ich 13 war, auch ums Leben. Das war ganz furchtbar, durch die Hand meines Vaters und da musste ich mit diesem Mann noch leben, bis ich 18 war. Und da hat sich keiner gekümmert, kein Jugendamt, niemand und dann habe ich mir gesagt, gut, die haben auch jedes Recht verfolgt, mich zu kritisieren. Ja, ich lebe mein Leben so, wie mir es gefällt. Und wenn es nicht passt, kann ich auch nicht helfen. Und ich hatte aber auch sehr schöne Momente. Zum Beispiel eine Tante, eine Freundin meiner Mutter, wie gesagt, die hatte ein schlossartige Villa und da war französische Musik und da war alles Gold und Glitzern und toll. Und während meine Mutter und sie sich unterhalten haben, habe ich alles angeschaut und es eingezogen. Aber im Gegensatz zu anderen, ich hatte weder ein Mangeldenken, dass ich dachte, oh mein Gott, warum hat sie jetzt so schön, oder warum, was oft ist, warum hat sie so schön und der kann neidisch gleich und sie nicht. Und ich nicht, nein, ich dachte, so muss es auch mal haben. Ach, und habe das aufgesogen und dachte, das, so machst du dir das, aber natürlich noch dramatischer. Und ja, das habe ich ja auch gemacht.
Ich fand es ganz schön, dass du erzählt hast gestern, und wir waren gestern Abendessen und natürlich im Chateau, dem Schloss, wie sich das gehört für einen Prinzen. Und du hast erzählt, dass es in deiner Azubi-Wohnung schon immer Sekt und Lachs gab und so. Und dass du dir das auch diese Welt immer schön gemacht hast. Ne? Oder eben auch einfach für dich gewisse Standards galten, die du dann natürlich auch für deine Gäste umgesetzt hast. Also etwas, was für dich gilt, und das ist das Schöne an dir, was dann aber auch für andere gilt. Weil du bist dann auch ein guter Gastgeber, ne? Und du gibst unheimlich viel zurück.
Ja, ich war immer sehr fleißig, habe immer sehr mehrere Jobs gemacht und ich hatte immer Stil und Klasse. Als ich dann 13 war, kam meine Mutter kam ins Leben, das war natürlich ganz furchtbar. Und dann war ich gezwungen, sie auch nochmal im Sarg anzuschauen, das wollte ich nicht. Und das Schlimmste war, dass sie in einem Jahr gefühlt um 90 Jahre gealtert ist. Und dieser Verfall hat mich so erschreckt, dass ich gesagt habe, so, das werde ich bei mir zu verhindern wissen. Ich werde gucken, dass ich nicht äußerlich altere. Und das ist der Grund, warum ich meine Schönheitsoperation, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht ertragen. Die Leute fragen immer, haben Sie Angst vor dem Alter? Nee, ich habe keine Angst vor dem Alter. Ich meine, älter werden ist eine Zumutung, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber es bleibt ja nichts anderes übrig, als sich damit anzufreunden. Ich will 100 werden wenigstens, ja. Aber diesen Verfall möchte ich nicht sehen. Ein Haus renoviert man ja auch. Also warum soll man nicht das Gesicht renovieren?
Also
Außerdem wollte ich aussehen mit Potentiamon, also musste ich was machen.
Ja, ich würde jetzt noch mal ganz kurz die Schönheitsideale vorziehen, weil das einfach jetzt gerade das Thema ist. Im Buch drückst du es nicht mit dem Haus vom Verfall aus, sondern sehr viel literarischer. Und zwar gehst du auf Heraklit und sagst, man steigt nie zweimal in denselben Fluss. So wie dem Fluss geht es auch unserem Körper, wird in jeder Sekunde unseres Daseins erneuert. Und du sagst dann auch, dass es eine Situation in deinem Leben gab, wo du dich plötzlich angeschaut hast und dein Körper war nicht mehr gleich deiner Seele. Und dann hast du gedacht, ich muss mich erneuern, ne? Ich muss mich äußerlich verändern, um sozusagen meiner Seele noch gerecht zu werden. Und dann schreibst du auch über Schönheitsideale, auch Schönheitsoperationen. Willst du uns dazu etwas erzählen?
Naja, also wenn man 20 ist, da kann man essen, was man will machen, da bleibt alles irgendwie am selben Platz. Ja, und alles, ja. Und da guckt man morgen in den Spiegel, da ist alles in Ordnung. Mit 30 wird es schon schwieriger. Mit 40, da schlägt die Bombe schon ein, ja. Und mit 50, da will man schon gar nicht, da gucke ich in den Spiegel, dann, wenn eine Freundin von mir sagt, ich habe neulich mal in den Spiegel geschaut, habe mir meine Mutter angeschaut, ja. Ja, und das wollte ich also schon mal vermeiden. Und das ist aber auch so ein bisschen schleichend, man merkt das ja nicht. Also irgendwie, auch die engen Hosen passen ja immer trotzdem noch ein, zwei Nummern weiter, ja. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, jetzt wird es kritisch. Und das war eigentlich ein Punkt, ich war in Hongkong, und ich hatte Dreharbeiten und ich wollte ein enges Stretchteil anziehen. Das sah einfach toll aus. Dachte ich, was mache ich jetzt da? Also, das habe ich so nicht geschrieben im Buch, aber ich bin da ganz sehr plastisch. Dachte ich, mit dem Ranzen kannst du das nicht anziehen. Also, da musst du was machen. So, dann habe ich eine Corsage mitgenommen. Dann habe ich die Corsage ganz eng geschnürt und einen Knall. Ich habe kaum noch Luft bekommen. Habe das Shirt rübergezogen und dann bin ich raus. Sag, hallo. Dann habe ich gesagt, wow. Also, Herr Köffler, ich weiß nicht, wie Sie die Figur halten. Ja, sag mal. Habe ich gesagt, ja, man kann ja auch nicht einfach alles essen, was einem in die Finger kommt, sondern man muss sich halt ein bisschen zusammennehmen. Ja, so, dann gingen wir in ein tolles Lokal und als alle einen Tee hatten, dachte ich so, jetzt ist der Moment, wo du die Corsage ausziehen kannst. Dann ging ich raus mit dem Batik, dann musste ich sie aufmachen, hat keiner mehr gemerkt. Aber dann dachte ich, so geht's nicht weiter. Und dann habe ich begonnen, mir die Teile absaugen zu lassen, und weil es ging einfach nicht mehr anders. Und habe diese Schönheitsoperationen gemacht, aber einfach weil ich nicht mehr glücklich war. Meine Seele war unglücklich und man kann die Seele oftmals nur von außen heilen. Das habe ich auch bei Frauen gemacht. Ich habe so vielen Frauen in meinem Leben Mut gemacht, kräftigen Frauen. Ich war der Erste, der für kräftige Frauen Mode, schicke Mode gemacht hat. Und wissen Sie, wenn Frauen frustriert sind, sie kriegen kein Lob mehr. Viele Frauen haben nach meiner Mode gesagt, dank ihrer Mode findet mein Mann nicht wieder sexy. Ja? Also das sind ja alles so Thematiken. Und wenn diese Frauen sich nicht mehr, die gehen nicht mehr raus, die bleiben zu Hause, die gehen gar nicht mehr raus, weil sie sich schämen, weil sie sich nicht wohlfühlen. Und dann dachte ich, so, am schnellsten schafft man davon aus. Ich habe Jacken gemacht, so mit Schürzchen, und während Annie Fein kannte noch diese Serie, also meine Frauen sahen alle aus wie die Mutter von Annie Fein. Ja, so mit Schürzchenkostüm, die hatten plötzlich Tralle. Und ja klar, weil das wie im Rokoko. Ja, hier war ein bisschen Rüschen und Schürzchen, und dann kam die raus und dann sagte die Freundin, und ich konnte einfach auch schütteln, weil ich aus der Kultur komme. Wissen Sie, wenn man Menschen liebt und wenn man Menschen akzeptieren kann, auch mit großen Größen, dann kann man auch schöne Mode für sie schneidern. Wenn ich aber von vornherein schon sage, ach nee, ich finde es ja furchtbar, das gibt es ja auch so Designer, dann können sie es nicht schneiden, natürlich. Natürlich muss man für eine Frau mit Kurven und Formen, da muss man wie eine Colaflasche schneiden. Ja, ich meine, 34 können sie einen Lappen anziehen, das sieht alles gut aus. Ja. Und dann kamen die raus und dann sagte die Nachbarin, wow, siehst du toll aus, hast du abgenommen? So, das war der erste Punkt. Und dann gingen die zum Friseur. Also das beste Beispiel war, eine Freundin von mir sagte, sie hatte bei ihrer Arbeit eine Dame, die hatte eine Größe 62. Aber das ist das stattlich, ja. Und die kam eines Tages an, die war immer die graue Maus, ging immer so. Jetzt habe ich bei QVC, habe ich damals Leoparden-Ensembles verkauft. Leoparden-Palazzo-Hose, Shirt drüber, und sie hat das in Rot gewählt. Eines Morgens kommen die an in der Firma, die hat bei einer Bank gearbeitet, feuerrote Haare, krank, ja, ganz in Rot Leopard. Und dann sagen, wow, was ist mit dir los? Ja, sagt sie, ich bin eine Prinzessin. Herr Glöckner sagte, jede Frau ist Prinzessin, also ich auch. Ja, und das habe ich geschafft. Und mir ist irgendwann klar geworden, man kann es sowieso nicht jedem recht machen. Und man muss es auch nicht jedem recht machen. Man muss es erstmal sich selbst recht machen. Ja? Denn diese Frauen, die haben, wissen Sie, diese Prinzessin-Geschichte ist ja auch so. Als Mädchen, als Kind haben sie Prinzessin geträumt. Haben sie die Schule von der Mutter angezogen, Kleid, und liefen da rum. Dann irgendwann kamen sie in die Schule, so, jetzt wird's ernst, Schluss mit Prinzessin. Ja, dann heiraten, sowieso Schluss mit Prinzessin. Ja, ja, Kinder großziehen, so, und dann waren sie 50. Ja, die Kinder aus dem Haus und der Mann auch, ja. Hat eine Jüngere gehabt, ja, mit der halb so jung und doppelt so große Oberweite, ja. Und dann war sie völlig frustriert und dann fiel denen ein, da war mal was, ich hatte eigentlich mal einen Traum. Und diese Träume habe ich dann wieder aufgefangen. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und auch Menschen Mut zu machen, zu sagen, zieh's an. Und eine Dame sagte zu mir, wenn ich jetzt was anziehe und Menschen lachen mich aus, dann sage ich, ja, was interessiert sich das? Ja, sagt sie, das könnte für mich ein Problem sein. Ja, das würde mich stören. Dann sagt sie, dann hast du ein Problem, aber was interessiert dich das? Ja. Du wirst immer Menschen finden, die finden dich toll. Du findest Menschen, die finden dich nicht toll. Ja. Manche sind so grundfrustriert, ich finde, so nach Corona sind sowieso ganz viele, so grundfrustriert, dann gibt es Menschen, die sind halt gerne bösartig. Die sind in diese Welt gekommen, um bösartig zu sein. Die sind auch gut darin. Und wenn die Guten was sind, dann machen sie es immer wieder. Und da die gut drin sind, ist so besser, man lässt sich gar nicht ein mit ihnen und diskutiert nicht, weil man die Gedankengänge kann man gar nicht nachvollziehen. Man kann gar nicht gewinnen gegen die. Ja? Weil die so, und deshalb, wen juckt's, ja?
Also, Harald, als eine vierfache Mutter, die jetzt übermorgen 42 wird, weiß ich das sehr zu schätzen, dass du das sagst, weil es ist natürlich ein... Als Frau führt man einen ewigen Kampf mit seinem Körper, das kann ich nur bestätigen. Und dass man, als Mann auch, höre ich, und dass man dieses kleine Stückchen Luxus von dir bekommt, dieses kleine Stückchen Harald Glückler, dass man vielleicht einmal Leopard trägt, das habe ich noch nicht gemacht, aber das ist, steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Und vor allem auch, also ich weiß, ich hatte die Chance, dich einmal zu Hause zu besuchen, und es ist einfach, man will natürlich alles mitnehmen, man will eine große Tasche haben, die ganzen Sonnenbrillen, die ganze Tasche.
Wow. Deshalb mache ich Kontrolle am Haus.
Ja, er macht Kontrolle, ja.
Und ich auch, ja.
Aber man fühlt sich als Gast schon als etwas ganz Besonderes, weil man hat auch diese wunderschönen Schläppchen, die nur für Gäste sind, die dann natürlich dann auch so Perlchen haben und ein bisschen...
Schleifen
und so. Es ist schon was anderes. Es ist einfach, es funktioniert komplett, und man unterschätzt, wie viel so ein Stück, Also so vielleicht ein Ring, ein Kissen, an Details ausmacht. Wir müssen unbedingt über deine Musen reden, weil es gibt so tolle, berühmte Weltstars, die dir dein Leben lang begleitet haben und insbesondere Gina, zu der du so eine sehr tiefe Freundschaft hattest.
Da danke ich dir, weil das war eigentlich, darauf wollte ich vorher kommen. Ich war also gezwungen, meine Mutter noch mal aufgebahrt anzuschauen. Die sah so schlimm aus, dass ich hoffentlich bleibt die drin und kommt nicht raus. Ja, wirklich, ich war so schockiert. Und dann habe ich mir aber geträumt, also früher sahen alle entweder aus wie Marilyn Monroe in den 70er, 80er oder wie Gina Lollobrigida. Meine Mutter sah aus wie die Lollobrigida, ja, schwarze Haare. Und dann dachte ich immer, ich hätte natürlich geträumt, meine Mutter kommt wieder, aber glorifiziert und nicht als Opfer. Sie hatte immer ein Leben als Opfer geführt, sondern als starke Frau und natürlich noch glamouröser und noch toller. Und als ich fertig war mit meiner Lehre und gemerkt habe, das geht jetzt da aber auch nicht weiter, habe ich meinen Mann kennengelernt und habe etwas gemacht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe einen Laden aufgemacht in Stuttgart und dann hatte ich, kürze das ein bisschen ab, weil wir haben nicht so viel Zeit dafür. Ich habe ihm gesagt, ich mache keine Modenschau, ich mache erst eine Show, wenn ich das Ganze mit anderen, sondern nur alleine im Schloss. Ich habe im neuen Schloss, das kriegt man eigentlich nicht für Modenschau, dann eine große Show gemacht. Das waren damals mal in der ersten Show, das kann nämlich noch keiner, Margot Werner da, Robbie Haag, Matthias Riechling, Magdalena Breschka, das Prinzenpaar von Preußen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich eine. Das ist oft eine Frage, dass mich Menschen fragen, was machen Sie, wenn Sie so einen Traum erfüllt haben, wenn Sie sich jetzt was erfüllt haben? Also wenn ich jetzt ich habe mein Haus gebaut, sagte einer, war immer mein Traum, und habe ich keinen Ansporn mehr. Das kann ich gar nicht, ich würde gleich das nächste Größere machen. Ich habe gleich gedacht, jetzt muss das mit Weltstars stattfinden und noch viel größer. Und dachte ich, okay, Weltstars werden schon kommen. Und wenn man in Gott vertraut ist, die kamen auch. Ja? Also erstmal kam ein Anruf von einem Journalisten, der da war, sagte, Chaka Khan, so, and nobody, ja, und I'm a married woman. Ja, sie ist hier in Deutschland, sie möchte dich kennenlernen. Wow, ja. So, ich habe Chaka Khan kennengelernt und sie sagt, ich hatte in der ersten Show eine CD gemacht und habe gesungen, ja. Dachte, Mode und Musik passt so zusammen, konnte zwar nicht singen, aber macht ja nichts, ja. Hat gut geklappt, war ein Projekt, hat gut geklappt. Also, und dann sagt sie, ich singe bei dir im Background, dann sage ich, nein, ich fände aber toll, wenn du modeln würdest. Sagt sie, mache ich. Und dann war ich mit durch diese Musik in der Koschmidt-Show, die gab es damals. Und dann hat man Betreuerinnen und die müssen natürlich mit einem reden. Und nachdem ich dort war, kam Gina Lollobrigida. Jetzt muss man sich vorstellen, Gina Lollobrigida war in den 90er, 95, das war ja wie heute Beyoncé oder Lady Gaga, das war gigantisch. Und dann hat man ihr von mir erzählt, ein Foto gezeigt und sie sagte, den möchte ich kennenlernen. Und ich bekam die Nummer, ich habe angerufen, sage ich, hello, may I with Miss Lollobrigida, sagte Brando, it's me, it's Gina. Ja. So. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Und als Dritte im Bunde hatte ich dann noch Grace Bunbury, diese große Operndiva. Aber um zu Gina zu kommen, Gina war, und ich bin überzeugt, die wurde mir vom Cosmos dort geschickt, diese, im Grunde genommen, wie eine Mutter zu mir, da kam meine Mutter zurück, aber glamouröser, den Wunsch, den ich hatte, und übersteigert und als eine unglaublich selbstbewusste Frau, die sich von Männern gar nichts gefallen hat lassen, aber natürlich nicht nur von Männern, die hatte ihre komplett eigene Welt und auch ihre eigenen Gesetze für sich und war eine unglaublich talentierte, taffe Frau. Und wir haben eine über 25-jährige Freundschaft gehabt. Wir haben nächtelang auf dem Boden, fast auf allen Vieren, haben Zeichnungen gemacht, haben Ideen ausgebrüht. Und das war wunderbar. Ich meine, diese Chance zu haben, solche Menschen kennenzulernen, es gibt ja heute fast solche Stars auch nicht mehr, kennenzulernen in ihrer Villa in Rom, das habe ich auch beschrieben, diese unfassbare Villa mit 80 Pfauen, 1000 Vögeln, mit Skulpturen von Dalí und hinten ist so die rosa Villa, die immer größer wird und dann stand diese Hollywood-Göttin da, montags morgens schon im Paillettenkleid, das war mit China kein Problem, Paillettenkleid mit Schmuck und die Villa innen auch ein unfassbarer Traum. Ja.
Und auch Frauen spielen ja auch für dich eine große Rolle. Und wenn, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch erzählen wollen, aber der V steht ja für deine Mutter.
Ja, doch, das ist eine sehr schöne Geschichte.
Ja, vielleicht machen wir das doch, weil die Frauen waren ja dann in großen Gruppen bei Gina zu Hause und ja, vielleicht erzählst du es.
Meine Mutter hatte immer Pfauenfedern und ich weiß nicht woher, weil es gab keine Pfauen bei uns in der Nähe. Und als ich starb, hat sie mir Pfauenfedern noch gegeben, Tag vor, und hat es gewusst und sagte, nimm die zum Schutz und die werden dich beschützen. In Indien haben Frauen ja, bei uns sagt man, sie bringen Unglück, in Indien sagt man, sie bringen Glück. Und als Chaka Khan mich kennengelernt hat, war ein Pfau in dem Garten und sie hat mir Pfauenfedern geschenkt. Und Gina hatte 70 Pfauen, die Lieblingsvögel meiner Mutter. Und was war so witzig, das muss ich noch erzählen. Also bei Essen hatte sie natürlich Pasta, Italienerin hat Pasta. Und wir schauen aus dem Fenster, da war eine Skulptur, das war ihr Rolls-Royce, der irgendwann zu Schrott gefahren wurde. Im Unfall, den hat sie an einem Baum festmachen lassen, weil sie sagte, das ist eine schöne Skulptur. Und dann kam, als ich das Fenster aufmache, da machte 80 Frauen die Treppe runter, also wie eine Operninszenierung mit ihren Schleppen, wenn sie das Rad nicht schlagen, ist es ja wie eine Schleppe. Und sie hatte weiße und grüne und dann hat sie Spaghetti rausgeschmissen und dann hing natürlich die Spaghetti immer an dem Weißen am Hals. Ja. Das hat sie immer alles. So. Aber meine Mutter ist ja gestorben und dann als meine Großmutter, als ich 14 Jahre später starb, war sie auf dem Friedhof, wo die Beerdigung war, war alles verglast und es gab weit und breit keinen Frauen, weit und breit nicht. Und plötzlich, als die Großmutter gesegnet wird, sehe ich draußen einen Pfau und der Pfau verneigt sie. Ich denke, das ist meine Mutter. Und dann waren zwei alte Bauersfrauen, die wirklich down to earth sind, mit Füßen auf dem Boden. Und die kamen unabhängig zu mir nach und sagte, Bub, der Pfau war deine Mutter. Also das sind so unfassbare Geschichten mit den Pfau. Und die Pfauenfedern sind auch immer da. Ja.
Auch in deiner Mode.
In meiner Mode, in meinen Tapeten.
Ja, ja. Ja.
In meinen Tapeten. Und
ich muss kurz auf deine Tapeten eingehen, auf deine Produkte, auf deine Kissen. Und das ist, weil wir haben gestern auch darüber kurz gesprochen beim Abendessen, dass eigentlich jede deutsche Frau, ob es jetzt meine Mutter ist, ob es ihre Freundin ist, hat Produkte von dir im Haushalt. Ja. Also das ist und das, also du hast quasi den Weg. Also es ist ja dann immer, man hat es geschafft, wenn man in jedem deutschen Wohnzimmer ist, ne? Und was dürfen wir, also ich weiß, es ist natürlich, geht es ums Buch, aber du hast ja ein so großes Produktimperium geschaffen, auch an Kunst, an, wie gesagt, an Tapeten, an Wohnungsgegenständen. Woher kam das?
Ich habe sogar Häuser entworfen, die gebaut wurden.
Ja, also, woher kam diese Idee dazu?
Naja, ich wollte ja eine neue Welt kreieren, das gehört ja alles dazu. Das gehört ja alles dazu. Und nicht nur deutsche Frauen, ich habe meine Tapeten ja in 80 Ländern verkauft in der Welt. Ja?
Sehr gut.
Und jetzt ist es so, dass wirklich die eine haben Tapeten, die andere Geschirr, die andere Kosmetik, die andere Mode, die andere. Also irgendwas ist in jedem Haushalt. Und ich weiß noch, es gab mal vor einigen Jahren eine Studie von der Zeitung, das war der Tanzblatt, und die haben eine Studie gemacht und haben festgestellt, dass Herr Glöckler eine gestützte Bekanntheit von 95% in Deutschland hat. Das heißt, 95% wussten, wer ich bin, was ich mache, wie ich aussehe. Und Frau Merkel eine gestützte Bekanntheit von 90%.
Ah.
Und das muss man natürlich schaffen, dass man sich so manifestiert und auch nach 37 Jahren, dass einen wirklich jeder kennt und dass man auch dieses Interesse anstattet, dass junge Menschen kommen und junge Menschen einen um Rat fragen. Gibt es etwas Schöneres, als dass wirklich junge Menschen kommen? Und sagen, sie sind mein Vorbild und kannst du mir helfen, kannst du mir einen Tipp geben? Und das finde ich also großartig. Und ich habe jetzt ganz viele neue Produkte, es gibt einen Online-Shop, es gibt Tapeten, der mit neuer Mode mit auf den Plan, Taschen, Möbel, eine Naturkosmetik, weil ich festgestellt habe, auch ich leide sehr stark unter Allergien, das wird immer stärker. Eine reine Naturkosmetik, und da habe ich mich auch an meine Kindheit erinnert, an Ringelblumen, an Rose, an Lavendel, und da gibt es eine wunderbare Linie, die rauskommt. Parfum, eine Lederkollektion, eine Taschenkoffer, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Nein, nein, also das ist ja auch, heute sind wir ja beim Buch und ich glaube, was im Buch auch eine Rolle spielt und darüber habe ich viel mit dir gesprochen, aber wir haben irgendwie noch nicht so richtig die Lösung, es gibt noch nicht so die eine Aussage, so, vielleicht gibt es die auch gar nicht, aber du bist seit 37 Jahren im Showbusiness und du bist eigentlich wie Madonna, ne?
Also there is no business than showbusiness.
und du hast dich immer wieder erneuert und du hast dich immer wieder neu erfunden und vielleicht ist das auch schon die Lösung dazu oder die Antwort, aber wie hast du das gemacht?
Ich habe eine unfassbare Neugierde und einen Drang und eine Lust, immer wieder dasselbe neu zu machen. Und ich habe ja meine Aufgabe und meine Lebensaufgabe ist ja, Frauen zu Prinzessinnen machen. Und die ist ja noch lange nicht erfüllt. Es kommen da immer neue dazu, auch junge. Und ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Also bei uns gibt es nicht so was, dass man sagt, ah ja, jetzt ist dann, hoffentlich bin ich halt bald 60 oder 65, dann kann ich in Rente. Also bei uns gibt es sowas nicht mit Rente. Da hat man gearbeitet. Meine Tante und so, die haben gearbeitet bis 90 oder 95. Dann wurde sie schwindelig, dann sind die umgefallen. Ja? Und ja, so, aber die waren fit im Kopf. Die haben noch mit 90, 95 Buchhaltung gemacht und die waren fit. Und das war gar nicht. Und für mich, mein Beruf ist ja meine Berufung. Und das ist ja für mich jetzt kein. Also bei vielen ist es so, wenn sie arbeiten gehen müssen, ist er als Menschen sind Knast, ja. Und bei mir ist es ja nicht so. Ich freue mich ja. Und ich möchte auch immer wieder dasselbe neu machen. Und ich habe jetzt die 6. Tapetenkollektion. Normalerweise hat man eine oder zwei. Und man sagt, man muss sich aber auch 6-mal was einfallen lassen. Man muss ja immer wieder neu werden. Und jetzt kommt eine pompöse Provence, mit ganz toll mit Blumen, mit Früchten, mit Lavendelfeldern mit, also ganz, ganz eine tolle neue Linie. Naja, und für mich, ich habe ja auch einen Plan. Ich möchte wenigstens 100 werden. Ich hoffe, die finden was bis dahin, dass ich vielleicht 120 oder 50 werde. Ich habe ja noch einen anderen Plan. Ich wurde ja vor eineinhalb Jahren von Haus Habsburg zum Ritter geschlagen für meine Verdienste, eben auch für die Frauen. Und der Familie Habsburg gehört das Dracula-Schloss. Und dann habe ich schon mit einer Freundin gesagt, wir fahren da hin und da sind diese Särge, da legen wir uns rein und dann hoffe ich, dass ein Vampir kommt, der mich beißt. Dann ist auch das Thema mit den Schönheitsoperationen erledigt und dann lebe ich ewig. Ja. Aber sie meinte, bei dir wird einer kommen, aber sie ist schon 80, sagte, ob mich noch einer beißt. Und sie sagte, hoffentlich kein Alter, weil danach bleibt das Gebiss noch hängen. Oh. Also ich hoffe ja, dass ich noch was finde und ich vielleicht 150 werde oder noch älter. Und ich habe auch einen Plan bis 100. Also, aber die Menschen sagen immer zu mir, ja, aber mein Gott, alt werden ist ja ganz furchtbar, dann wird man krank. Und sage ich, weißt du, wenn du dir aber vorstellen und einbilden kannst, du wirst krank, kannst du auch einbilden, du bleibst gesund. Also es gibt ja auch Menschen, die bleiben gesund, ja, bis ins Alter. Und natürlich, ich meine, man hat auch mit 40 schon Zipperlein im Rücken und manchmal morgens fühle ich mich wie 20, manchmal wie 400, da denke ich, was ist jetzt los, ja. Aber da muss man durch, ja. Da muss man durch. Nein, und ich habe diese unfassbare Neugierde und diesen Drang, ich möchte noch so viel machen und Menschen faszinieren und Menschen auch schockieren, das ist eine Art von Faszination. Und es sind Leute, die sagen, ja, aber wenn man doch alles geschafft hat, sage ich, nein, solange man lebt, hat man nicht alles geschafft. Und wenn man eben schon so viel gemacht hat wie ich, dann weiß man, es ist so schön, es nochmal zu machen, wenn man weiß, wie es geht. Ja. Ja. Vorher hat man ja probiert.
Harald, der Prinz Pompös hat noch so viel vor. Dort, wo andere aufhörten, startete er erst richtig durch. Sein Ziel war es, die Welt nicht nur schöner, sondern auch bedeutungsvoller zu machen. Denn Pompös ist mehr als nur eine Marke oder ein Label. Es ist ein Lebensgefühl, eine Weltanschauung, ein kompletter Lifestyle. Pompös ist auch die Suche nach dem Selbst und der unaufhörliche Antrieb, das Leben in all seiner Pracht zu gestalten. Ja. Harald, was, wenn du in deine goldene Zukunft blickst, was hast du vor? Also wohin geht deine Reise jetzt?
Ich möchte den Menschen, wir kriegen ja, das ist aber auch ein bisschen, ich habe ja viele Bücher geschrieben, habe ja auch mit der Kirche befasst und angelegt, wer zu viel gesagt, aber Kirche öffne dich und brauchen wir eine Kirche, brauchen wir nicht. Und die Kirche und Staat haben jahrhundertelang uns Menschen gesagt, ihr versteht das nicht, ihr habt den einfachen Land, ihr seid zu dumm und ihr könnt das auch nicht lesen und wir erklären das euch und haben uns erzählt, das Leben ist ja Armut und man muss halt damit zufrieden sein, wenn man halt arm geboren ist, ist das so. Ja, ich habe aber festgestellt, die Natur ist nicht Armut. In der Natur strebt alles nach Besserem, nach Höherem. Und der Apfelbaum, ich habe noch nie gesehen, dass er sich Gedanken macht, ob er zu viele Äpfel hat. Ja, die Natur explodiert regelrecht. Ja. Und was ich möchte, ist, dass ich den Menschen sage, nein, das Leben ist nicht Armut und das Leben ist Überfluss und das Leben, es ist ein Geschenk. Also es hat uns ja, mit Geschenken ist das ja so eine Sache. Ja. Also man kriegt Geschenke, also entweder trägt man sie gleich in die Tonne oder packt sie in den Keller irgendwo oder es geht vielleicht mal gut, dann behält man sie. Und so ist es auch mit dem Leben, uns hat das keiner gefragt. Jetzt haben wir es aber, ja, dann dachte ich mir, dann packe ich den Stier an den Hörnern und dann geht's los. Weil es nützt ja nichts, das ist ein geschenkte Gaul, wie die Knees sagten. Und dann machen wir doch das Beste daraus. Aber dann möchte ich doch auch alles ausschöpfen, alle Möglichkeiten. Und ich bin doch das beste Beispiel, dass man es wirklich auch mit nichts schaffen kann, sich in eine Welt des Glamours und Luxus zu bringen. Ich habe den Frauen Luxus gebracht, Luxus für den kleinen Geldbeutel. Und ich habe auch immer gesagt, wenn man selbst in das Glauben sieht, ich hatte viele Jahre schlaflose Nächte und bestimmt 20 Jahre Kampf, finanzieller Kampf. Und ja, das ist immer, man hat immer auch Sorgen, wenn man selbstständig ist. Trotzdem wollte ich es immer sein. Aber dann, wenn es ganz, ganz knapp ist, habe ich immer gesagt, wenn es nur 5 Euro, das war für, jetzt kann man das auch nicht mehr, aber so vor 15 Jahren ging das ja noch, sag, wenn Sie noch 5 Euro haben, dann setzen Sie sich zu Hause rum, nehmen Sie 5 Euro, gehen Sie ins Adlon, trinken Sie einen Cappuccino, genießen Sie den Luxus und wer weiß, entweder vielleicht treffen Sie einen reichen Mann oder Sie kommen wenigstens raus, haben eine bessere Laune und ziehen was anderes. Es ist wirklich so. Ja, das ist klar. Man sagt ja auch, meine Großmutter sagt ja, man muss das Geld vom Fenster rauswerfen, dass zur Tür wieder reinkommt. Ja.
Genau, dann kommt das Geld zur Tür wieder rein.
Und wisst ihr, wie das Geld auch zur Tür wieder reinkommt? Ich hatte mal einen Punkt, da hatte ich, als ich selbstständig war in Stuttgart in Anfängen, ich hatte kein Geld mehr und er hatte noch 30 D-Mark und war nichts in Sicht und Schulden und dann dachte ich, oh mein Gott. Und dann lief ich durch eine Unterführung und da war ein Obdachloser und dann sagt er zu mir, hast du mal eine Mark? Dann habe ich überlegt, dann dachte ich mir, komm, kannst du mal auf 20 geben, 10 behältst du mal noch. Entweder kommt morgen Geld oder wenn nicht, ist auch egal, das Wesen ihm was gegeben. Am anderen Tag habe ich für 3000 D-Mark verkauft. Ja. Oder wir mussten in unserem Geschäft jeden Tag verkaufen. Weil wenn ich jeden Tag Geld reinkam, war schon kritisch am Anfang. Und am dritten Tag nichts in der Kasse. Mein Mann völlig frustriert. Steinbock, völlig frustriert. Ich Zwilling, sage ich, was ist denn das Problem? Sag ich, jetzt guck mal, wie viel Geld in der Kasse ist. Waren 500 D-Mark, sage ich, wunderbar. So, jetzt gehen wir in der Steigenberge, da gab es ein Sterne-Restaurant Graf Zeppelin, da sprangen 6 Kellner um den Tisch, wenn man da, sage ich, so, jetzt gehen wir da hin und jetzt essen wir das ganze Geld und Champagner und alles, was es gibt. Und entweder es geht morgen weiter oder wir haben noch mal gut gegessen. Ja. Am anderen Tag waren wir so motiviert, ich habe die Leute von der Straße reingeholt. Wir haben verkauft, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Ja. Und das ist ganz wichtig. Also man darf sich, wissen Sie, man wird im Leben oft in eine Ecke gedrängt. Aber man darf nicht in dieser Ecke sitzen bleiben. Man muss was wagen, man muss nach vorne gehen, man muss rausgehen. Und im Gottvertrauen bleiben mit der Kirche. Mit der Kirche habe ich nicht so, ich bin auch ausgetreten. Es gibt auch Kirchen, die gute Jobs machen, sicher auch. Gott hat mir gesagt, er braucht keinen Dolmetscher. Ich kann mit ihm direkt reden und er hätte auch keinen Vertrag mit der Kirche. Das würden die nur erzählen. Ja. Und ich habe ein ganz großes Gottvertrauen und das, glaube ich, ist das, was mir hilft. Ja? Und wenn ich das nicht hätte, keinen Glauben hätte, das wäre ganz furchtbar, weil dann hätte ich das nicht geschafft, diese Selbstständigkeit. Weil selbst ist ja, heißt ja selbst und ständig, und zwar immer, ja, immer, ja.
Ich bin auch ein großer Freund des Geldausgebens, deswegen diesen kleinen Luxus, den du eigentlich verkörperst. Ich finde das sehr schön, dieses Bild, dass man eben doch mit seinen letzten 5 Euro sich noch ins Adlon setzt. Und ich glaube, das ist das, was das Leben ausmacht und schön macht. Weil man weiß nie, in welche Gefilde man gerät und in welchen Fluss man steigt, weil man steigt nie zweimal in denselben Fluss. Und Harald, was soll ich dir sagen? Ich habe dir meine Aufwartungen gemacht und ich bin wirklich, ich verliebe mich immer mehr in dich. Mit jedem Mal, die wir uns treffen. Und du redest so schön, aber du hast ein wunderbares Buch geschrieben und das ist wirklich poetisch und zauberhaft und es ist berührt. Und es ist,
ich wünsche mir... Freut mich, weil du bist eine großartige Schriftstellerin, das ist, freut mich. Und ich habe es auch wirklich selber geschrieben und komplett selber und das freut mich sehr.
Ja. Und dieses Buch gibt es jetzt zu kaufen. Wir sind schon am Ende.
Ich muss noch eine Geschichte erzählen. Als ich so 17, 18 war, hatte ich eine Freundin und wir liebten uns heiß und innig und wir gingen immer nach München. München war damals angesagt und wir hatten nicht viel Geld. Sie hat ohne zu fragen von ihrer Mutter die Kostüme enger genäht und die Perlen mitgenommen und ich habe viel angenähte Stoffe und tolle Sachen und als Model hatte ich tolle Kleider. Und dann gingen wir ins Jugendgästehaus, weil das hat nur 30 D-Mark die Nacht gekostet, kamen mit 10 Koffer an und sagten ihr, Mai, wenn wir am Mai sehen die gut aus, ja. Und am anderen Morgen bei Frühstück sagen die sehen ja gar nicht so gut aus. Ja. Und das war noch die Zeit der Clubs und der Nightclubs und wir gingen rein und wir waren so schillernd, das hat auch nicht lange gedauert. Wir hatten immer noch für Eintritt Geld, mehr nicht. Aber es hat keine 10 Minuten gedauert, da kam irgendein Mann und sagt, oh, darf ich euch auf den Trink einladen? Ja, haben wir gesagt, wir trinken nur Champagner, nur Flasche, ja. So kann es auch gehen, wenn man Kaffee trinken geht ins Abend.
Ja, absolut, absolut.
Ja.
Und also ich glaube, dass wir haben jetzt eine Sache ausgelassen, das ist egal, das sage ich jetzt nicht, weil sonst habe ich das Gefühl, ich glaube, wir sollten jetzt dem Buch, dem eigentlichen Star des Abends, den Vortritt geben. Du signierst, es gibt es zu kaufen und ich, wie gesagt, ich bin froh, dass ich mein eigenes Exemplar habe, ich gebe es nie wieder her.
Und es ist so geschrieben, wie ich eben erzähle,
ja.
Und nur noch mit viel, viel mehr Anekdoten. Also sie werden mitgenommen nach Monaco, nach Hongkong, nach Paris, nach London, nach
Krakau,
man erlebt... Man macht Fernreisen, man erlebt etwas über die Städte. Ja, ich hatte Lunch mit Sean Connery, mit Nicolas Cage, mit der Fürstenfamilie, Katrina Siedler-John, Michael Lang. Das habe ich alles nicht erzählt. Und da gibt es so tolle Geschichten. Es ist einfach ein Buch, mit dem, wo man sich hinsetzen kann und träumen und wegträumen. Also ich würde nicht sagen, es ist Rosamunde Pilcher.
Nein.
Aber es ist einfach, man kann sich fallen lassen und die Sorgen vergessen. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe sehr oft, sehr lange Zeit, wenn ich einen sehr stressigen Tag habe, hatte abends Golden Girls angeschaut, weil das war so, da konnte ich alle Sorgen vergessen und mit meinem Buch können sie das auch.
Das stimmt.
Gesehen habe, dass so viele Menschen ein Strahlen bekommen haben, der nicht erzählt habe heute Abend. Das ist das größte Geschenk.